Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Spielverlagerung.de Saison-Podcasts. Wir haben den ersten Teil bereits rausgehauen. Da ging es um die Teams der Saison international. Und jetzt machen wir einen zweiten Teil zur Saison national. Jetzt muss man dazu vielleicht einmal kurz sagen, dass wir eigentlich den gesamten Block in einem am vergangenen Samstag aufgenommen haben. Aber jetzt ist Mittwoch, wo Martin und ich nochmal zusammensitzen, weil wir den Dortmund-Part nochmal neu aufnehmen. Einerseits wegen aktueller Entwicklung in Dortmund, andererseits auch, weil der noch nicht so gelungen war. Also wir wollen nochmal ein bisschen was raushauen hier, alles raushauen. Deswegen.
Du hast eindeutig übrigens zu viel Rocket Beans Einfluss, dass du das extra dazu sagst. Wir hätten das jetzt auch einfach heimlich still und leise so aufziehen können, als hätten wir das jetzt alles ganz, ganz frisch aufgenommen, als wäre alles direkt aus dem Mund in die Welt raus geballert.
Nee, ich glaube, das ist auch schwer. Ich habe es auch schon vertwittert gehabt, dass wir es nochmal neu aufnehmen müssen.
Das liest doch keiner.
Vor allem, ich glaube, das merkst du auch, weil der Part, den wir aufgenommen hatten, war noch nicht so prägnant, wie ich ihn gerne hätte. Deswegen habe ich jetzt gesagt, dass wir nochmal diesen Dortmund-Part neu machen. Und danach werde ich halt direkt einblenden, den Teil, den wir schon aufgenommen haben. Also da wird es so einen kleinen Cut geben und dann ist Tim auch wieder dabei. Fangen wir an mit dem Dortmund-Teil. Nochmal kurz als Erläuterung. Die Idee hinter dem Podcast war, jetzt gar nicht so sehr ins Überdetail einzugehen, sondern wirklich die großen Teams der Saison herauszuarbeiten. Was waren die taktischen Entwicklungen bei diesen Teams und was hängen bleiben? Jetzt haben wir international abgehandelt, national. Borussia Dortmund ist, glaube ich, eins der spannendsten Teams die Saison. Das ist ja so ein Mantra, das sich immer wiederholt. Eines der spannendsten Projekte Europas, wie oft man das dieses Jahr gehört hat. Martin, wie siehst du die Entwicklung dieses Teams in dieser Saison?
Ja, sehr komplex und gleichzeitig so rein von der Bewertung einfach zusammenzukürzen, nämlich dass es strategisch ein bisschen wechselhaft war, deshalb etwas diffus zunächst, aber insgesamt offensiv sehr gut war die Entwicklung und defensiv nicht gut.
Wie sieht das darunterliegende System aus?
Das System, was jetzt hauptsächlich gespielt wurde, das war so eine Mischformation, S-Formation, das ist eigentlich, könnte man aus taktischer Sicht vielleicht sogar als größte und wichtigste Entwicklung betrachten, dass das jetzt so konsequent gemacht wurde. Gab es zwar auch letzte Saison schon, aber die Saison fand ich es noch ein bisschen prägender für das ganze Spiel, dass man quasi rechts einen Spieler hat, der zwischen Rechtsverteidiger und Mittelfeld pendeln kann. Und dann halb rechts so meistens Piszczek, der zwischen Innen- und Außen, beziehungsweise Halbverteidiger und Außenverteidiger pendeln kann. Und Schmelzer dann meistens auf der linken Seite, der dort einen relativ normalen offensiven Außenverteidiger spielt, sodass man so eine 4,5er-Kette sozusagen hat. Und davor dann ein Sechser, ein Achter, die halt entweder in Doppel-6 gestaffelt sein können oder mit dem 10er, 8er eine 1-2 Staffelung ergeben können oder der höhere 8er, was da meistens Dembélé war, der kann auch auf die 10 einrücken, wie es jetzt gegen Hoffenheim war, oder kann mehr auf den Flügel gehen, wie es gegen Leipzig war, aber kommt immer aus so einer halbrechten 10er Position, wo er nach hinten, nach links, nach rechts gehen kann. Und dann hat man noch so einen höheren offensiven Halbspieler, der dann quasi das Gleiche machen kann, aber dann eben nicht auf die 10 geht, sondern entweder quasi als zweiter Stürmer vorne rein oder links außen oder halb links so einen hohen Halbzehner gibt. Dadurch, also ganz viele Spieler, die in verschiedene Räume, in verschiedene Positionen reingehen kann und dadurch dann auch tatsächlich unterschiedliche, also flüssig wechselnde Grundformationen dabei, die halt sehr anpassungsfähig sind. Ich habe dazu schon einen taktiktheoretischen Artikel angefangen, aber das ist alles nicht so leicht zu schreiben. Muss man mal gucken, ob ich den irgendwann mal fertig bekomme.
Wir wollen ja uns ja eigentlich fokussieren auf die Frage, was machten die Teams, die großen Teams dieses Jahr besonders? Da jetzt nochmal die konkrete Frage, was macht diese Dortmunder Mannschaft besonders?
Ja, jetzt kannst du den Teil mit der Formation nochmal rausschneiden und hier reinsetzen. Die Mannschaft ist eine gute Ballbesitzmannschaft, die ziemlich gut strukturierten Ballbesitzfußball spielen kann. Und dann unheimlich viele Spieler hat, die extrem kreative Aktionen machen können. Also Dembele sticht da natürlich heraus, war ein absoluter Schlüsselspieler diese Saison für die Mannschaft, der dann in Anführungszeichen den Unterschied gemacht hat, nicht außer auf dem Spiel gesehen, das auch manchmal, aber vor allem in der Situation, der dann einfach einen stabilen Gegner destabilisiert hat mit der ersten Aktion, mit dem ersten Dribbling an 1-2 Leuten vorbei, muss sich der Gegner neu organisieren und dann hat alles gebrannt. Oder auch dann mit sehr guten Pässen. Reus habe ich noch nie so gut erlebt wie diese Saison. Weigel hatte eine Phase, wo er wahnsinnig gut war und wo du den quasi in jeder Situation anspielen konntest und er ist erstmal durch zwei Leute durchgelaufen und hat dann das Spiel verlagert, wo er unfassbar mächtig war auf dem Platz. Und dann hast du dann immer eine gute Ballzirkulation gegen eher tiefer stehende Gegner, die kannst du immer, die greifst du eigentlich fast immer aus den richtigen Zonen erstmal an und hast dann durch diese Mischformation auch schöne Möglichkeiten, miteinander zu interagieren so und in Zwischenräume reinzukommen, flexibel. Mit Rafael Guerrero, einen der besten Kombinationsspieler der Welt, würde ich sagen. Ich habe ja immer noch die Theorie, dass einfach irgendwie er in so einer Zeitblase lebt und die für ihn einfach wie so ein Kolibri ist, dass er irgendwie zu viele Herzschläge hat und deswegen vergeht die Zeit irgendwie für ihn 70% so schnell wie für andere Menschen irgendwie, keine Ahnung. Ganz komisch, wenn man sich den genau anguckt, wie schnell der sich bewegt und wie schnell der entscheidet, gerade wenn man sich den in Gegenpressing-Situationen anguckt, das ist totaler Irrsinn.
Aber jetzt nochmal kurz da einzuhaken, weil du hast jetzt ja sehr gut dieses Spiel analysiert. Ist es dann nicht letztlich auch so, dass das teilweise Unbalancierte von Dortmund auch etwas ist, was zu den Spielern passt, beziehungsweise auch was dann teilweise sogar gewollt sein könnte? Dass man halt so einen Rhythmus kreiert, in dem diese Spieler halt wirklich mit ihrer geistigen wie körperlichen Geschwindigkeit überzeugen können?
Nee, glaube ich nicht. Da können sie ja nicht, wenn sie zu wenig laufen und passiv, also das Problem ist ja, dass sie teilweise zu passiv sind, nicht, dass sie zu aggressiv sind. Also, dass sie halt offensiv spielen und ab und zu auch mal einen Konter verteidigen müssen oder halt auch dann selber in Konter reinkommen. Das mag gewollt sein, aber dass man einfach zu wenig läuft und deshalb einfach immer zu viele Spieler ballfern hat und einfach nicht auf Top-Level verteidigt oder teilweise auch einfach langsam und faul ins Gegenpressing umschaltet, das ist ganz bestimmt nicht gewollt.
Nicht gewollt, aber ich sage mal so in Kauf genommen.
Nö, glaube ich auch nicht. Also würde ich sogar sagen, auf keinen Fall, sondern ich glaube, das ist eine sehr ungewollte Folge von anderen Problemen. Also ich habe ja über Konterabsicherung habe ich gestern mit Tuchel geredet. Ich war gestern auf einer Konferenz vom niederländischen Verband, vom KNVB. Habe da selber Präsentation gehalten und der auch noch. Und wir haben uns nachher noch unterhalten. Und er hat zum Beispiel auch über Konter, also vor allem haben wir uns über Konterabsicherung unterhalten, wo er halt meinte, in der ersten Halbserie, wo wir so spektakulären Fußball gespielt haben, da hatten sie das halt nicht, so, was schon meine Vermutung war. Und ab der Rückrunde haben sie dann angefangen, dass sie immer 5 Spieler quasi hinterm Ball haben wollen, wenn sie höher sind. Also 5 Spieler, die Absicherungsposition einnehmen, die quasi zum Ball schieben zu 5 in einer 2-3 oder 3-2-Formation und 5 Spieler, die attackieren. Und Guerrero soll zum Beispiel keiner der Spieler sein, die absichern. Was jetzt für deine These sprechen würde, wenn man den jetzt in den hinteren 5 hätte, könnte man sagen, okay, du bist ja mit den hinteren 5 total schnell umschalten, total aggressiv den Ball erobern und willst dieses schnelle Hin und Her dann, dass der dann auch von da mit nach vorne gehen kann. Aber das ist für ihn, weil Guerrero immer von seiner Intuition nach vorne in die Situation reinzieht, weil er natürlich da auch dann in solchen engen Angriffssituationen kann er immer Lösungen finden. Deshalb soll Guerrero nicht zu den hinteren 5 gehören. Das Spiel ist schon darauf ausgelegt, balanciert zu sein und das Spiel in allen Phasen zu kontrollieren. Die Intensität stimmt dafür einfach nicht. Aber ja gut, das muss man auch sagen, auf Also Intensitätsprobleme haben ja fast alle Mannschaften auf höchstem Niveau. Also das gilt für Bayern, Real und Barca auch. Nur bei Dortmund ist es halt wichtig, weil es für Dortmund ist halt vom Kader nicht so brillant aufgestellt, dass sie überall es individuell lösen können, sondern die bräuchten diese Kollektivität, um einfach auf Top-Niveau zu agieren, wie in besten Klopp-Zeiten. Zumal halt auch das individuelle Niveau teilweise bei Ballbesitz ein bisschen fehlt. Also die Mannschaft ist halt sehr, also von der Leistungsfähigkeit in bestimmten Spielphasen ziemlich unhomogen. Du hast dann Spieler, die bei Ballbesitz absolut überragend sind, wie Dembélé, wie Guerrero, Reus, dann aus der Abwehr Bartra als sehr starken Aufbauspieler und so. Und die dann teilweise, wie jetzt irgendwie Mohr oder so, auch noch nicht die richtig guten Verteidiger sind, aber ist gar nicht so sehr das Problem, glaube ich, individuelle Defensivanlage, sondern dann tatsächlich mehr so die Laufstärke. Und dann hast halt auch Spieler dabei, die einfach bei Ballbesitz eher mäßig sind. Vor allem hast du immer das Problem gehabt, wenn Bartra fehlte, dass du einfach keinen Ersatz hattest, der wirklich strategisch gutes Aufbauspiel beherrscht. So Ginter und Bender sind beide so, ja, die können mittlerweile auch mal einen Vertikalpass, aber sind halt vor allem in ihren, also Bender ist in seinen passtechnischen Sachen ein bisschen limitiert, Ginter ist strategisch immer noch relativ schwach, Sokratis kann gut mit dem Ball laufen, aber ist im Passspiel immer ein bisschen mäßig, Bischek hat sich verbessert auf jeden Fall jetzt zuletzt, aber ist auch eher so der den richtigen sicheren Pass spielt, nicht so das Spiel ankurbelt. Und du hattest ja sogar das eine Spiel gegen Darmstadt in der Hinrunde, wo dann Bornic aufgeboten wurde als Halbverteidiger, der auf niedrigerem Niveau eigentlich fast immer Sechser spielt, so der auch ein ziemlich offensiv denkender Spieler ist, dann auch defensiv Fehler gemacht hat, weil du eben diese Lücke im Kader hast. Dann gehst du in ein Champions-League-Spiel mit Durm auf dem Feld. Das könnte ja auch bei keinem anderen Champions-League-Viertelfinalisten mitspielen, Durm, glaube
Ist
ich.
der Kader dann damit falsch oder nicht besonders gut zusammengestellt? Das ist ja auch, um da jetzt hin zu überleiten, einer der Reibungspunkte, die es gibt zwischen der Führung und Tuchel.
Mag sein. Das ist schon ein seltsamer Kader so. Also ich tue mich schwer jetzt auf Anhieb zu sagen, dass der Kader nicht funktionieren kann, so, oder dass der Kader halt Mist, also ich würde den jetzt nicht zu scharf kritisieren, den Kader, aber so er reicht halt einfach nicht, um auf höchstem Niveau ein Ballbesitzspiel immer durchzudrücken. So.
Wie es
Und
letzte Saison oft gelungen ist.
genau. Und ja, also es gibt auch schon Personalien im Kader, die ich persönlich jetzt lieber nicht in meinem Kader drin hätte. Und wo ich auch jetzt Alternativen sehe, die da besser funktionieren könnten.
Wir müssen jetzt gar nicht in die Glaskugel reinwerfen oder jetzt irgendwelche einzelnen
Genau.
Spieler rauspicken und hier niedermachen. Aber es ist ja
Aber
auch ein
hier,
Punkt, nicht?
kennst du Koray Günther?
Aber was,
Du musst in jedem BVB-Podcast vorkommen.
wo du dabei bist auf jeden Fall.
Ja, in jedem auf der Welt.
Diese ganze Kapitel Tuchel-Watzke, die jetzt natürlich aufgekommen ist am Wochenende, die ist natürlich erstmal nicht unbedingt unsere Baustelle, wobei man jetzt natürlich sagen kann, dass dieses Projekt BVB-Tuchel sich dem Ende zuzuneigen scheint. Aber ich fand sie diese Saison immer, auch wenn sie dann teilweise diese defensiven Schwächen hatten, die du rausgearbeitet hast, immer spannend anzusehen eigentlich, weil sie halt, wie wir das schon beim ersten Teil über Napoli gesagt haben, so eine der Mannschaften ist, die im Zweifel eher nach vorne denkt und dann dadurch auch Spiele entstehen lässt, die eher nach vorne denkend sind.
Ja, da muss man auf jeden Fall auch ein Kompliment aussprechen, habe ich schon mal getwittert, dass sie eben teilweise einfach Spieler holen, die technisch, athletisch und auch taktisch einfach vom offensiven Spielverständnis einfach top sind. Solche Spieler sind selten und solche Spieler agieren durch ihre Fähigkeiten manchmal auf eine riskante Art und Weise, die oft kritisiert wird. Das gilt für Dembélé und Mohr natürlich, ganz offensichtlich. Guerrero in einer anderen Art und Weise vielleicht auch und auch für Isaac, den man ge oder Isak, den man geholt hat, das ist auch so ein Spielertyp, und dass man sich traut, solche Spieler zu holen und die sogar sucht, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt und hat halt auch so ein bisschen den Unterschied ausgemacht zwischen Dortmund und anderen Mannschaften. Dazu dieses Ballbesitzspiel, das machen auf dem taktischen Level nicht so viele Mannschaften. Wenn ich mit ausländischen Trainern rede, irgendwie da wird der BVB auch immer gefeiert. Also die Kritik an der Spielweise, die gibt es irgendwie gefühlt nur in Deutschland. So. Also ich habe mit Roberto Martinez geredet im Dezember, der hat von Dortmund geschwärmt. Der hat gesagt, eine der besten Mannschaften, die ich je gesehen habe. So. Martinez ist ja auch halt so ein Ballbesitztrainer, der dem Defensive zu einem Teil, glaube ich, ein bisschen wurscht ist. Und der sieht es dann halt so. Oder Trainer aus Spanien irgendwie, die stark im Positionsspiel denken drin sind, die finden das auch super, wie Dortmund spielt. Und das findet in Deutschland meines Erachtens schon zu wenig Anerkennung irgendwie von den Leuten, zumal ja die Ergebnisse einfach weit davon entfernt sind, schlecht zu sein. So, also ich habe jetzt letztens erst gelesen, es wäre lächerlich mit was die Liga-Ergebnisse wären lächerlich sozusagen, wo einfach auch wieder du merkst, dass einfach die Maßstäbe völlig verdreht sind.
Nee, ich habe es bei 11 Freunde geschrieben und ich glaube, ich kann es auch hier als Fazit runterstehen lassen. Wenn du Bundesliga-Dritter wirst, Pokalfinale kommst, vielleicht sogar noch einen Titel daraus holst, wenn du in der Champions League im Viertelfinale rausfliegst, aber auch da unter wirklich Umständen, wo du sagen musst, okay, das hat dann am Ende auch fußballerisch nicht so viel damit zu tun, dann kannst du nicht von einer schlechten Saison reden, sondern dann musst du von einer guten Saison reden und dann kannst du auch am Ende nicht mit sportlichen Gründen eine Tuchelentlassung rechtfertigen. Ja,
Ja,
das.
darüber kann ich nichts sagen.
Nee. Das war unser Dortmund-Teil. Ich hoffe, der war spannend und wir reden jetzt ein bisschen über Hoffenheim. Warum ist Hoffenheim eine der spannenden Mannschaften diese Saison? Auch europaweit vielleicht sogar.
Also man kann ja sagen, Hoffenheim ist jetzt irgendwie so auf den ersten Blick schon eine Mannschaft, die einfach viele auffällige und spezifische Sachen macht, also einfach so die catchy Sachen wie Formation, Trainerpersonalie und so weiter und so fort, bringen sehr häufig schon in den Fokus. Und ja, haben jetzt sich eigentlich so ein bisschen so einen Spielstil rausgearbeitet, der auch gut umgesetzt wird, also mit dieser Dreierkette. Das ist eigentlich jetzt so 3-5-2-haft so die Grundformation geworden. Teilweise ja auch fast mit 3 Stürmern. Und es sind einfach gutes Aufbauspiel. Auch in den anderen Spielphasen eben sehr akzeptabel auf jeden Fall, ist sehr gut. Also können auch schon in vielen Bereichen sehr stark agieren, also so ein bisschen auch in diesen Trend eingefügt und haben jetzt auch nicht so einen ganz klaren Punkt, worauf sie sich spezialisiert hätten, sondern sind halt auch recht umfassend aktiv. Ja, von daher kann man jetzt so verschiedene Einzelpunkte rausstellen. Wenn man die Phase im Ballbesitz betrachtet, könnte man zum Beispiel die Aufteilung im Mittelfeld loben, dass eben quasi Rudi als Sechser erstmal in den tiefen Zonen sehr viel Raum alleine abdeckt und da sich sehr gut mit den 3 Aufbauverteidigern ergänzt, bewegt sich da sehr geschickt und öffnet denen immer wieder Raum, um selber anzudribbeln oder Passwege zu öffnen. Von daher schaffen die Hoffenheimer das meistens dann quasi mit dieser Aufbauraute aus Dreierkette und Sechser, unterstützen auch häufig durch den Torwart, den sie auch gut einbinden, schaffen sie es dann gut, sehr effektiven Raumgewinn nach vorne zu erzeugen und können daher auch die Achterposition sehr, sehr offensiv besetzen, weil sie die nicht so konstant für die Unterstützung in den tiefen Zonen brauchen. Und dadurch haben sie dann eben viel Potenzial, diese wirklich in die vorderen Bereiche bringen können. Die Achter haben halt sehr weiträumige und vielseitige Bewegungen, also sind häufig raumöffnend, gehen in die Spitze, weichen auf den Flügel aus. Und das alles halt in so einem sehr ausgewogenen Grundgerüst mit vielen Dreiecken halt. Stürmerrollen sind auch gut, also die binden sich häufig ein. machen sowohl ausweichende Bewegungen, Zurückballbewegungen und so weiter von der Hoffenheim, also quasi spielerisch sehr, sehr gut. Auch im Pressing ein paar gute Mechanismen dabei, profitieren natürlich so ein bisschen von der Fünfer- bzw. Dreierkette, die sie teilweise als echte Dreierkette spielen, wo dann die Flügelverteidiger wirklich im Mittelfeld mitpressen. Teilweise machen sie es ein bisschen tiefer und haben eigentlich eine klare Fünferkette, wo sie dann teilweise wirklich sogar recht eng in der letzten Linie stehen und damit den vorderen Spielern sehr aggressiv und weiträumig pressen, was sogar ein bisschen unbalanciert meistens ist, weil dann der Sechser nicht so ganz die Kompaktheit dazwischen halten kann. Aber grundsätzlich eigentlich auch eine sehr gute Pressing-Mannschaft, haben verschiedene Bewegungen und Mechanismen auch im Anlaufen, variieren das immer mal, wie sie auf den Flügel nachschieben. Also ja, schon so ein bisschen vielleicht auch, ja, wenn man jetzt so eine Mannschaft sucht, die so ein bisschen dieses Idealbild von so fancy Sachen quasi abgibt, dann könnte man wahrscheinlich Hoffenheim nennen, die einfach sehr viel von dem erfüllen, was man so unter fancy Taktik-Sachen noch verstehen würde.
Was ich sehr prägend finde, ist der krasse Fokus auf das auf Vertikalbälle, steil Klatsch, also direkt vom Verteidiger oder vom Sechser auf den Stürmer, Klatsch auf den Achter und dann Angriff durch den Halbraum nach vorne, wo auf der Flügelläufer dann hinter den gegnerischen Außenverteidiger reinstartet und man dann versucht, durch die Schnittstelle zur Grundlinie zu kommen. So, das wird super krass fokussiert, dieser Aufbau über Ablagen dann. Das ist schon sehr interessant und das halt basierend auf einem sehr gut strukturierten Positionsspiel mit halt sehr coolen, passenden Verbindungen kann man ja in einem 3-5-2 dann auch gut machen mit den Achtern, die nach vorne und nach hinten und zu beiden Seiten quasi auch Verbindungen aufbauen können. Genau.
Ich habe das Gefühl, dass sie diese fancy Sachen alle beherrschen und alle gut machen, und aber dass sie dann im Zweifelsfall immer noch so eine Exit-Strategie haben und dann im Zweifelsfall den Ball irgendwie auf den Flügel bringen und dann eine Flanke auf Wagner schlagen, so. Oder mit einem langen Ball spielen. Also sie sind da sehr, einerseits beherrschen sie so sehr moderne Sachen, aber sie sind da auch sehr undogmatisch, habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt. Die spielen, also es ist nicht so, dass sie, habe ich ja vorhin schon gesagt, die haben so 55% Ballbesitz. Die sind jetzt nicht so, die sind nicht super fokussiert auf eine strategische Sache, haben halt das Angriffsspiel mit diesen Steilklatsch-Sachen als größte Stärke so, aber fokussieren es halt im Rahmen der Möglichkeiten, müssen sie halt auch ein bisschen machen, weil sie ja jetzt nicht so individuell nicht so überkrass besetzt sind, vor allem die Abwehr. Süle ist zwar sehr gut, aber ansonsten ist halt die Abwehr, auch die Flügelposition sind nicht so wahnsinnig gut besetzt. Also es ist nicht so, dass man jetzt die anguckt und sagt, die sind spielerisch so gute Spieler, dass ich mit denen halt locker einfach das Spiel komplett wegkontrolliere, sondern müssen halt die adäquate Lösung für die Situation wählen, und wenn die total hochgepresst werden, visieren sie halt dort den Raum an, wo der Raum aufgeht, und das ist dann teilweise halt vorne. Mhm. Ja, also ich spiele einfach klugen, relativ kompletten Fußball ohne die super krasse Baseline. Also auch mal im Grunde das, was ich vorhin gesagt habe, ist einfach relativ komplett so.
Kann man gespannt sein, wie das weitergeführt wird nächste Saison, wen man da holt. Rudi geht ja jetzt und Süle auch, aber das sind, glaube ich, irgendwie. Bin ich gespannt, wie Hoffenheim das regelt. Ich habe bei Nagelsmann auch immer so ein bisschen Gefühl, dass der sehr genau weiß, was er will. So. Also, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist auch in dem, was er tut. Und was ich zum Beispiel immer wieder dann merke, dass er halt nicht in diese Taktikecke gedrängt werden möchte. Ich habe immer das Gefühl, er wehrt sich so ein bisschen dagegen, wenn ich mir so Pressekonferenzen und seine Antworten dann anhöre. Bin ich sehr gespannt, wo seine Karriere ihn hin verschlägt.
Ja, ist gut verständlich, dass er das macht. So, das ist natürlich auch Es ist halt auch vieles, ich hab ja die Taktik-Bubble schon so ein bisschen kritisiert in puncto Real. Ich finde so, ich mache jetzt seit 2 Jahren Trainer und so, das weicht den Taktikblick schon so ein bisschen auf. Ich sag mal so, die Sachen, die in Anführungszeichen wir machen, ob jetzt Spielverlagerung oder halt alles, was so drumherum auch passiert auf Twitter, die sind schon sehr wichtig und die sind auch richtig gedacht, vom analytischen Punkt her, aber dem fehlt halt dann, vor allem in der Bewertung, die manche Leute dann äußern, da fehlt halt schon ein gewisser Kontext, so. Also, viele neigen dann dazu, den taktischen und den kreativen Aspekt, nur den zu betrachten in der Bewertung. Also wenn jetzt eine Mannschaft wie Real nicht so kreativ ist und nicht taktisch so krass, dann werden die direkt abgewatscht, was innerhalb dieser taktischen Betrachtungsweise korrekt ist. Aber halt, es geht das Drumherum, dass es einfach trotzdem sehr gute Spieler sind, die sehr schwer zu schlagen sind, und dass das vielleicht dann auch psychologische Gründe hat, dass die das so risikoarm spielen und so. Das wird dann voll ignoriert, so. Und das führt dann zu so, das führt dann so ganz oft von ganz vielen Leuten zu so Radikalmeinungen, auch wie teilweise über Spieler abgehatet wird, die halt bestimmte Qualitäten nicht mitbringen, irgendwie, die sich hauptsächlich über Athletik definieren und so. Das ist halt schon teilweise ein bisschen arg. Also ich kann das nachvollziehen. Von der subjektiven Fansicht her kann man das auch machen, aber man sollte sich dann schon bewusst sein, dass das eine subjektive Fansicht ist und das jetzt nicht irgendwie objektiv gesehen Spieler XY, der halt hauptsächlich rennen kann, dass der so übelst schlecht ist, dass man den nie aufstellen dürfte, sondern der kann halt auch helfen, ein Spiel zu gewinnen, sag ich mal. So,
Das ist jetzt
deswegen.
erstens interessante Wort aus deinem Mund. Hätte ich
Hör mal.
nicht.
Ne? Ja, ich weiß.
Das ist ausgerechnet von dir kommt, finde ich interessant. Aber auch in gewissem Maße natürlich, ja, aber ich habe mir ja schon immer schwer getan mit dem Alleingeltungsanspruch. Ich war ja schon immer Mainstream-Escher. Aber im Endeffekt ist es aber auch dann so, dass es doch auch irgendwo um Sehgewohnheiten geht. Also wenn ich jetzt Hoffenheim zum Beispiel gucke, dann schlägt sich das ja nachher nicht nur in diesem taktischen wieder, sondern auch in den Anzahl der Chancen auf beiden Seiten und am Spiel so. Und wenn ich mir dann durchschnittliches Bundesligaspiel angucke, gerade diese Saison, weil da ja so ein unfassbarer Stabilitätsfokus war, dann macht es halt auch einfach keinen Spaß, einfach aus neutraler Sicht. Also es gibt ja noch eine andere Ebene als gewinnen wollen im Fußball.
Ja, genau, aber das muss man halt dann sich bewusst machen, dass ich dann ein Spiel scheiße finde, weil ich es nicht mag. Und nicht, dass ich es deshalb scheiße finde, weil die Wettbewerbsqualität da so niedrig ist. Wobei man halt, es ist halt generell, besteht halt die Frage, wie bewerte ich so gehobenen Durchschnitt im Spitzenbereich, im Profifußball. So akzeptiere ich das, dass etwas halt dort in dem Bereich, wo ich erwarte, dass alle so 10 von 10 abliefern, wo es aber offensichtlich bei weitem nicht alle machen, akzeptiere ich dann, dass jemand 7 von 10 abliefert, akzeptiere ich, dass er 8 von 10 abliefert, und behandle ich dann, wenn jemand 7 von 10 oder wenn, sag mal, wenn jemand ein bisschen underperformt, wenn jemand 6 von 10 abliefert, behandle ich ihn, als wäre er scheiße. Oder sage ich, na gut, ist halt 6 von 10, ist halt nicht genug, aber ist auch nicht katastrophal. So. Also so die Stimmung der Bewertung und der Kontext der Bewertung, gemessen an der erbrachten Leistung, ist so ein bisschen komplizierteres Thema, als manchmal gemacht wird. So
Aber
Leute,
bist du
also es ist immer viel so Hype oder Hate,
ja,
so
aber bist du
so
nicht
auf Twitter
selber,
unterwegs ist.
bist du nicht selber doch immer einer der größten Kritiker gewesen, was brachliegende Potenziale angeht?
Ja,
Also wenn du sagst, 6
ich habe
von
mich
10,
selber.
da fehlt dir anscheinend 4 von 10 potenzialmäßig.
Genau.
Ist das
Ich würde
dann
auch, wenn,
nicht?
also ich bin halt dann so ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, so. Also die Frage ist dann, was man kritisiert. Zum Beispiel, ich sehe immer noch, Ich würde, wenn ich Real Madrid wäre, ich würde nach dem, was sie dann gebracht hat, ich würde den niemals wieder einstellen. Mein persönlicher Anspruch wäre so, ich würde das niemals zulassen, dass meine Mannschaft, die so ein Potenzial hat, die so unfassbar viel Offensivqualität hat, so einen defensiven Fußball spielt und so undominant ist in ganz vielen Spielen. So, das fände ich persönlich ganz, ganz fürchterlich. Trotzdem sehe ich, dass die Mannschaft an sich, die Gesamtleistung der Mannschaft so ist, dass die ganz viele Spiele gewinnen können und dass dadurch, dass die halt so viele gute Spieler haben, dass sie immer noch recht guten Fußball spielen. Und das muss ich schon auch honorieren und kann dann nicht sagen, weil deren Konzepte, die die nutzen, mir nicht gefallen, ist die Mannschaft total scheiße und ich hasse die und ich will, dass die verlieren. So, das ist ja dann oft so der Mindstate. Sondern ich kann mir die trotzdem angucken und trotzdem sagen, hey, das ist Groß macht ein Wahnsinnsspiel, Marcelo macht ein Wahnsinnsspiel, Ronaldo ist voll gut geworden, macht total gute Tore. So. Es ist auch irgendwo, das ist trotzdem ein verdienter Sieg, auch wenn ich persönlich sie dann sofort entlassen würde. So. Also das schließt sich auch nicht gegenseitig aus, eine gemäßigte und eine radikale Sicht. So. Also der Kontext ist einfach nur ein bisschen weiter.
Weise Worte.
Mir nicht ganz sicher, ob das thematisch überhaupt so richtig in den Podcast passt,
Nö,
weil es
eigentlich
war nicht
nicht, aber es ist interessant, deswegen ich lasse
wirklich.
es. Ich lasse es drin.
Ja, sind vielleicht auch nicht so, also sind vielleicht auch nicht so hundertprozentig durchdachte Gedanken. Ist
Alles
nur so,
gut.
was mir momentan so viel auffällt.
Gut, aber dann lass uns doch mal von diesem Ding zurückkommen zum allgemeinen Thema wieder. Und dann kann ich auch vielleicht nochmal versuchen, Tim einzubinden. Weil wir haben ja gesagt, wir reden über besondere Teams, besondere Entwicklungen dieser Saison. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Wir haben über Hoffenheim, Dortmund geredet in Deutschland. RB Leipzig kann man, glaube ich, ein bisschen rauslassen. Können wir vielleicht danach noch zwei, drei Sätze zu sagen, aber es ist jetzt auch nicht diese Riesenentwicklung. Bayern München, wie halten wir es mit Bayern München? Ist diese Saison ein Rückschritt? Ist Bayern München eine Mannschaft, die man, wenn man über den taktischen Gesamtstate und den fußballerischen Gesamtstate von Europa, wenn nicht sogar der Welt redet, muss man da über Bayern reden, Tim?
Jetzt haben wir ja noch ein heikleres Thema aufgemacht als das gerade.
Ja, quasi ja. Aber das, trotzdem muss man einfach mal ansprechen, das Thema
Also du erwartest jetzt eine Gesamtbewertung
auch.
der
Ich warte
Saison.
von dir ja schon eine Bewertung, ja, ein bisschen, ja.
Aber bitte gut kontextualisieren.
Sollte machbar sein. Also, wow, wobei eigentlich ist es gar nicht so schwierig, würde ich sagen. Es war eine gute Saison mit einer Mannschaft, die sehr stabil war, die relativ konstant war in ihrer Spielweise. Und da ein gewisses Niveau hatte, was er eigentlich auch abrufen konnte. Es waren gewisse Schwächen dabei, gerade was so ein bisschen die Spielweise in den Angriffszonen und die Verbindung aus dem präsenten Aufbauspiel raus anging. Die waren auch eigentlich durchgehend vorhanden, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen stärker. Und dadurch hatte man eigentlich so eine Mannschaft, die immer an ein gewisses Niveau rankommen konnte und in schwierigen Situationen oder bei sehr starken Gegnern dann über gerade ja, ich sag mal, Kompetenz in chaotischen Situationen wieder Kontrolle ins Spiel reinzubringen.
Das klingt schön.
Das ist
Ja,
Wahnsinn.
also das. Es ist ein bisschen schwierig, diese Stärke so ein bisschen auszuformulieren. Also das habe ich in dem einen Artikel zu dem Hertha-Spiel versucht, das am Ende als zusätzlichen Aspekt da so ein bisschen mit reinzubringen, was aus meiner Sicht quasi eine krasse Stärke war, dass einfach gerade im Feldzentrum, aber auch generell über die Einzelspieler schwierige und teilweise taktisch instabile Situationen einfach dadurch aufgelöst wurden, dass man quasi kleinräumig über das Verhalten in der Gruppe und über das individuelle Verhalten Problemsituationen quasi, die man nicht strukturell im Griff hatte, situativ aufzulösen. Das war so ein bisschen der Punkt, der quasi einen zusätzlichen Leistungspeak bringen konnte auf einer sehr stabilen und konstanten Basis. Und das ist halt, dann kam da so eine Gesamtqualität raus, die halt für die Meisterschaft absolut ausreichend war, die auch potenziell für den Champions League-Titel hätte reichen können, aber eben nicht so, dass man so dominant war, dass das quasi, also nicht ausreichend dominant, sondern so ein bisschen, dass es quasi in den entscheidenden Spielen so ein bisschen auf der Kippe stand.
Also dadurch
ist halt quasi die Entscheidung, wie viel jetzt am Ende rauskommt, nämlich ein Titel, der wurde dadurch so ein bisschen auf das einzelne Spiel quasi verlagert, dass quasi Spielverläufe, vielleicht auch Zufälle relativ wirkmächtig waren, quasi dass die entscheidenden Spiele zu kippen.
Also der Peak war halt, um das zusammenzufassen, der Peak war da theoretisch, um drei Titel zu holen, aber es dadurch, dass es nicht in der...
Dadurch, dass man halt immer noch so gewisse Schwächen dabei hatte, war man halt dann auch wiederum nicht so durchgehend stark, dass man wirklich so eine feste Dominanz hatte, um wirklich eindeutig überlegen zu sein.
So. Also manchmal hat man das Gefühl bei Mannschaften, dass der Titel unvermeidbar ist. So. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Es ist aber gerade so ein bisschen, das ist glaube ich, da wollte ich noch anknüpfen, Bayern ist ein Top-Beispiel dafür, Ancelottis Bayern sind Top-Beispiel dafür, das, was ich vorhin meinte mit der Kontextualisierung und so, weil wir hatten ja einmal im Chat, einmal auf Twitter, so ganz kurz, die Diskussion, wo du halt Bayern sehr stark kritisiert hast und meinst, die sind so scheiße, und ich meinte so, ey, die sind voll gut, und am besten auf den Punkt gebracht, fand ich, hat das einmal auf Twitter, wo, was war denn nochmal dein, du hattest irgendeine Statistik gepostet, irgendeine Statistik zu Ballbesitz oder Schüssen oder so, wo du meintest, selbst wenn, also dass der Punkt, warum Bayern die Meisterschaft holt, ist, dass selbst wenn die schlecht sind, holen die noch genug Punkte um oder so sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was dein Argument war, aber ich habe dann auf jeden Fall nur gemeint, weil irgendwie Ballbesitzstatistiken auch eine Rolle spielten, dass halt der Punkt ist, dass selbst wenn die schwach sind, nee, du hattest, glaube ich, gemeint, Thiago macht dann den Unterschied aus. So, wenn die schlecht sind, macht Thiago den Unterschied oder so. Und ich meine halt, selbst wenn die schlecht sind, haben die trotzdem noch 65-70% Ballbesitz. So. Und dann bist du nicht wirklich schlecht, sondern es ist einfach, wenn du 70% Ballbesitz hast, dann bist du erstmal gut, dann kontrollierst du erstmal das Spiel, dann bist du erstmal deutlich besser als der Gegner. Das ist eine gute Basis, um ein Spiel zu gewinnen. Es ist nur mittlerweile so, man ist das so gewohnt von Bayern, das ist so eine Selbstverständlichkeit, man geht schon mit der Erwartung rein in das Spiel, das wird Bayern auf jeden Fall haben, dass man es gar nicht mehr als Stärke wahrnimmt. Das ist einfach die Voraussetzung, die Bayern hat. Aber das ist ja nicht was von selber passiert. Und das ist, glaube ich, was, wenn man selber Trainer ist, das hat man dann viel bewusster, dass es nicht von selber passiert, dass eine Mannschaft ein Spiel kontrolliert, sondern dass es immer, du kannst immer ein Spiel rutschen, wo das auf einmal weg ist, wo du nicht mehr so viel Ballbesitz hast. Es kann immer passieren, dass eine Mannschaft sich so entwickelt, dass du das nicht mehr, dass dir das nicht mehr so gut gelingt. So, wenn man sich anguckt, wie instabil Barca irgendwie zur Zeit ist, verglichen damit, wie die zu Guardiola-Zeiten waren, da sieht man es ganz gut. Natürlich haben die Fähigkeit, individuell so ein Spiel zu kontrollieren. Und es ist nicht so, dass das in jedem Spiel ein Wunderwerk ist, dass die das können. Aber das über einen langen Zeitraum total konstant zu machen, das erfordert eine Menge Qualität so. Das kann ja auch Dortmund zum Beispiel nicht, obwohl sie auch ein gutes Ballbesitzspiel haben. Die haben trotzdem nicht in jedem Spiel so viel Ballbesitz, wie Bayern das hat, und sind nicht in jedem Spiel defensiv so stabil, wie Bayern das ist, sondern Bayern hat einfach da eine unheimlich massive Basis von Qualität.
So, ja, also aber
das Ballbesitzspiel ist für die absolut natürlich und auch eine gewisse Grundstabilität defensiv, individueller Natur, aber auch mannschaftlicher Natur, ist für die auch natürlich. Und das ist halt Das wird total übersehen, wenn man dann nur guckt, was danach passiert. Also, dass man dann, dass die Zehnerraum teilweise nicht gut bespielt, dass die Verbindungen teilweise nicht passen, dass man nicht konstant kreative Aktion zustande bekommt. Das ist ein Problem. Das ist aber erstmal, das ist ein Problem, was auf der Basis passiert, die erstmal sehr gut ist.
Naja, das ist, das bestreitet ja keiner und ich bin auch kein Gegner von Ancelotti. Aber du vergisst hier, indem du es nicht kontextualisierst, man muss halt das schon kontextualisieren mit der Tatsache, dass dieselbe Kader im letzten Jahr noch ganz andere Leistungen gebracht hat. Auch im Durchschnitt. Also vielleicht in der Spitze nicht, in der Spitze sind diese Bayern schon sehr stark, das stimmt. Aber im Durchschnitt, wenn du halt wie ich dir jede Wochenende diese Bundesligaspiele reinziehst und dann halt siehst, wie der Unterschied ist und was da auch wieder für Potenziale brach liegen. Nicht, weil irgendwelche theoretischen Hirngespinste da sind, so, die könnten so und so spielen, sondern weil du genau weißt, wie diese Mannschaft schon einmal performt hat. Dann ist
Ja,
das,
aber
was mich
es ist halt,
stört.
das sind zwei Sachen. Eins ist, dass Pep Guardiola ein herausragender Trainer ist, was viele nicht wahrhaben wollen und was man genau an so einer Situation wie dieser Saison dann auch sieht. Man sieht auf der einen Seite, dass die Leute schon recht haben, dass es nicht so ultra schwer ist, mit den Bayern mit so einer Grundlage die Meisterschaft zu holen. Also, dass man jetzt nicht sagen muss, Pep ist ein Genie, weil er dreimal die Meisterschaft geholt hat, aber die Dichte an Kreativität und das Ausmaß der Kontrolle, das ist außergewöhnlich, so, und das lässt sich nicht im Vorbeigehen machen, sondern da musst du halt eine sehr gute Leistung bringen, und die kann man, ich tue mich immer schwer damit, Herausragendes als Maßstab zu nehmen. Ja, also man neigt dann dazu, wenn man einmal eine Mannschaft gesehen hat, die am absoluten, die an ihrer Obergrenze spielt, dann hat man immer das im Kopf und man denkt immer, das müsste genauso laufen, aber das geht ja nicht. Jede Mannschaft hat massive Leistungsschwankungen so. Egal, wo du hinguckst, das ist immer so. Das war auch bei Barca in absoluten Top-Zeiten so, dass die ab und zu mal ein Spiel irgendwie total zäh 2-1 gewonnen haben und dann ein anderes Spiel haben sie 8-0 gewonnen. Und wenn du dann die ganze Zeit nur das 8-0 im Kopf hast und das
Ja, aber das
8-0
ist.
als, also das 8-0 ist eine Leistungsspitze, das ist eine Schwankung nach
Ja,
oben.
aber das redest du jetzt auch gerade ein
Das ist
bisschen.
nicht die Baseline,
Das
so.
redest du gerade ein bisschen schlecht. Das Barca von Pep hatte sehr wenige von diesen 2-1. Genauso wie das Bayern
Ja,
von
aber sie
Guardiola
hatten
hatte
auch
sehr wenige davon.
solche Spiele und sie hatten
Ja.
nicht permanent diese 8-0-Spiele. Wenn
Nein,
man
das nicht.
Pep's Barca dann irgendwann in der dritten Saison geguckt hat und dann die ganze Zeit nur dieses 8-0-Spiel als Referenz im Kopf hatte, da hatte man auch das Gefühl, die hatten Probleme im Spiel, wo sie es eigentlich super gut waren oder am Ende 4-0 gewonnen haben. So, also es ist generell, finde ich, ein Problem, wenn man einen Peak als Maßstab nimmt, und dazu neigen im Fußball ganz viele Leute, wenn sie eine Mannschaft verfolgen, also wenn sie nicht beide Mannschaften gleichwertig angucken in dem Spiel, sondern wenn sie auf eine Mannschaft fokussiert sind, weil sie entweder Fan von der Mannschaft sind oder weil der mediale Fokus viel mehr auf der Mannschaft liegt. Also wenn ich nicht Bayern gegen Hamburg, oder Hamburg, dummes Beispiel, wenn ich nicht Bayern gegen Augsburg gucke und dann im Kopf habe, was hat denn Augsburg für Möglichkeiten, was ist deren Ziel, was ist deren Leistungsfähigkeit und was hat Bayern für Möglichkeiten, was ist deren Ziel, was ist deren Leistungsfähigkeit, und das gegeneinander jage, sondern wenn ich nur auf Bayern gucke und mir denke, das sind die Bayern, die müssen die jetzt 5-0 weghauen. So,
Ja,
dann
das ist
die das
vielleicht alles
können.
korrekt, ja, aber
Besser?
trotzdem musst du halt immer auch gucken, was sind die Potenziale und du musst, ich habe es auch vermieden, ich habe es vermieden, das die ganze Zeit mit Guardiola zu vergleichen. Aber es gibt
Ja.
halt dann auch einfach, kannst du nicht immer alles dann sagen, okay, es gibt diese Grunddominanz und kannst damit dann Fehler schönreden, so. Wenn du in einem Champions League Viertelfinale stehst, Robert Lewandowski fällt aus und du stellst Thomas Müller 1:1 auf die taktisch selbe Position. So, dann ist das für mich ein taktischer Fehler im Grobe.
Das ist
Wobei das
richtig.
bezieht sich ja jetzt
Beispiel, genau,
auf ein
Tim, lass mich
einzelnes
erstmal
Spiel.
bitte kurz. Das ist hier auch ein Fehler und ein Problem. Das ist ein gutes Beispiel, weil genau das habe ich auch getwittert, genau das habe ich auch kritisiert. Also ich finde es auch legitim zu kritisieren, aber hier geht es auch wieder um die darum, in welche Art, in welche Stimmung man diese Kritik vorträgt, ob ich also das Ding ist, es ist normal, dass Trainer Fehler machen. So, auf allen Ebenen, weil du kannst als Trainer, du musst so unfassbar viele Entscheidungen treffen in so kurzer Zeit, die so komplex sind und so komplex miteinander verhakt, dass es unvermeidbar ist, dass du auf Dauer Fehler machst.
Ja, aber du kannst doch nicht
nur, sondern halt viele so.
Da muss ich kurz einhaken. Du musst, weil du sagst jetzt Fehler, natürlich ist es unvermeidbar, dass Trainer Fehler machen, aber es gibt ja verschiedene Formen von Fehler. Es gibt ja Fehler, denen einfach eine Fehleinschätzung zugrunde liegt, weswegen auch immer. Oder es gibt aber auch systematische Fehler.
Aber systematische, diese systematischen Fehler, die sind subjektiv, weil die Systematik, die Art und Weise, wie man Fußball versteht, wie man für sich Fußball konzeptionalisiert, ist subjektiv. Und das haben die Leute nicht im Kopf. Ich habe zum Beispiel jetzt mit einem Trainerkollegen von mir im Verein geredet, der einfach meinte, dass Tuchel ja überhaupt keine Ahnung hätte, weil er Pulisic und Dembele in zentralen Positionen aufstellt gegen Monaco und die müssen auf den Flügel und dann waren die ja im Rückspiel auch auf dem Flügel und dann hat es ja gut funktioniert, was nicht nur faktisch ein bisschen daneben ist, sondern was einfach, das ist seine, weißt du, das ist sein persönliches Modell von Fußball. Die sind schnell und gefährlich, müssen auf den Flügel, dass du auch aus dem Halbraum heraus vielleicht noch gefährlicher sein kannst, im Fall von, wenn du Dribbel- und Passfähigkeiten mit dem Bela hast, hat er gar nicht auf dem Schirm. Und
Ja, das ist aber ein anderes Beispiel.
so komplex, das ist halt ein Extrembeispiel dafür, wo er einfach ein Depp ist, sag ich mal,
Aber
extrem.
das ist mir zu
Aber
postmodern. Sorry, das ist mir zu postmodern. Es ist alles subjektiv und im Endeffekt gibt.
nee, das sage ich gar nicht. Wie gesagt, ich sage ja auch, man kann das kritisieren, das ist ein Fehler, nur man muss dabei im Kopf behalten, dass also es ist sehr, also man kann nicht daraus, man kann in den seltensten Fällen ableiten, dass der Trainer ein Vollidiot ist. Und das machen
Nein,
Leute
absolut.
gerne, dass sie einzelne Sachen nehmen, einzelne Ergebnisse, einzelne Entscheidungen und die aus ihrer Sicht eindeutig falsch sind, wo aber ihre Sicht nicht eindeutig richtig ist, einfach
Aber
so,
in
sondern
diesem.
und daraus leiten die dann ab. Also Leute legen gerne den Maßstab an, dass Trainer doch gefälligst über Fußball genauso nachzudenken haben, wie sie selber. Und
Nö.
das ist einfach totaler Humbug, so.
Aber
Das
guck,
bist du tendenziell nicht, sondern das ist eine generelle Einwand, das ist jetzt nicht an dich gerichtet.
Aber in diesem konkreten Fall jetzt, wenn ich Ancelotti in diesem konkreten Fall kritisiere, dann ist das aber auch eine grundsätzliche Kritik von mir, weil Ancelotti grundsätzlich dieses System, was er spielt, beibehalten möchte mit denselben Fokalpunkten.
Der hatte doch aber einen Punkt, wenn er das beibehalten will, weil
Der hat da einen Punkt vielleicht, aber es ist halt trotzdem.
Er will die Mechanismen haben, die er normal hat, und dafür nimmt er, also das ist ein Vorteil, dafür nimmt er in Kauf, dass die Position vorne in der Mitte, dass die nicht optimal besetzt ist, dass Müller das nicht so spielen kann wie Lewandowski. Das ist ein Problem, aber du kannst ja nicht beides lösen. Du kannst ja nicht einerseits das System beibehalten und nicht verändern und die Eingespieltheit haben und andererseits Müller dann passend einbinden.
Du
Weil
kannst es
du
aber
bist ja vor einem
schon.
Dilemma. Du kannst es ja nicht optimal lösen. Du musst ja eins von beiden in Kauf nehmen.
Weiß
Weißt
nicht,
du?
ob das muss. Ich
Das
glaube,
ist so
ich habe jetzt
permanent.
keine konkrete Idee, wie du es machen kannst, aber ich glaube, du kannst es auch irgendwie taktisch lösen, dass dabei nicht so eine komplette Rausnahme von Müller entsteht aus
Ja,
dem
klar.
Spiel.
Ja,
Dass es
das
da
ist nicht
natürlich einen
aufgegangen. Das
Zwischenweg
ist nicht
gibt.
aufgegangen. Das war ein sehr großes Problem. Das war auch ein zu großes Problem. Aber Bayern wurde da im Hinspiel ja auch nicht abgeschossen. Also
Nein, um Gottes Willen, aber
war ja auch keine Katastrophenleistung so. Das hört.
Problem, dass hier Potenziale brach liegen. Und das ist dann die Aufgabe eines Trainers, dass diese Potenziale nicht brach liegen. Und es ist aber auch jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt an einer bestimmten Spielphilosophie heraus argumentiere, sondern dass ich hier, ist natürlich subjektiv, aber ich versuche halt mit einer logischen Begründung zu sagen, warum ich das für einen Fehler betrachte.
Genau,
Und dann
das
gibt
ist
es
auch genau.
halt, kann man da natürlich zustimmen und gegenstimmen, aber im Endeffekt bin ich halt der Meinung, dass ich halt Argumente auf meiner Seite habe und nicht, dass ich jetzt irgendwie einen subjektiven, da irgendwie so eine ideologische Wand drauf projiziere.
Das ist richtig, das ist richtig, aber man muss bei all diesen Sachen immer zumindest im Kopf haben und auch auf dem Tablett haben, was das Gegenargument ist. Und das ist in dem Moment halt zum Beispiel die Eingespielte. Also man soll einfach im Hinterkopf haben, dass der Trainer vielleicht einen Gedanken hatte, der durchaus auch Sinn ergibt und dass es vielleicht auch keine Lösung gab oder zumindest keine naheliegende Lösung, die ein viel besseres Ergebnis gebracht hätte. Also das ist ja rein spekulativ, dass er hätte vielleicht, keine Ahnung, wenn er Ribéry und Müller tauscht, dann sind die auf einmal super oder so. Oder wenn er auf Raute umstellt oder was auch immer er hätte machen können, dass das dann viel besser funktioniert, sondern dass also jede Entscheidung, die du als Fußballtrainer triffst, hat negativ, Negativaspekte und Positivaspekte und dann sich einfach von einer Entscheidung nur den Negativaspekt rauszupicken und dann darauf, auf der Basis zu sagen, das war schlecht. Das ist halt, das wird der Sache nicht gerecht, weil du dann die positiven Aspekte ausblendest. Also du kannst feststellen, das hatte diese Negativaspekte, Punkt. Das hatte diese und jene Probleme zufolge, Punkt. Aber darüber hinaus wird's halt komplex. So, ich sag auch gar nicht, dass es, also zum Beispiel, also ich hätte zum Beispiel, meine persönliche Meinung ist, dass er da hätte besser umgestellt und er hätte Müller anders irgendwie einbinden müssen, er hätte irgendwie eine andere Idee haben müssen. Das wäre durchaus gegangen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fallen mir wahrscheinlich drei ein, von denen vielleicht eine gut ist oder vielleicht zwei gut sind oder vielleicht alle scheiße sind, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, meine Erfahrung als Trainer ist auch, dass dann normalerweise eine gute Idee drunter ist, aber also es ist halt einfach komplex. So, es ist halt,
ja, es bescheidet doch
keinen. Man wird der Sache nicht gerecht, wenn man einfach nur, wenn man ein Argument liefert und dann so tut, man wäre schlauer als der Trainer, was du ja nicht machst. Wie gesagt, ist gar nicht gegen dich gerichtet.
Aber das macht aber auch keiner innerhalb der Blase.
Das machen wahnsinnig viele, Alter. Weißt du, wie oft ich irgendwo lese, und zwar aus unterschiedlichen, also das wird innerhalb der Journalismus, immer innerhalb von Journalismus wird das argumentiert, innerhalb Trainer argumentieren so, Fans, die noch nie eine Mannschaft trainiert haben, argumentieren so, alle argumentieren so, dass sie sagen, das und das war falsch, das hätte er anders machen müssen. Da muss er doch, weißt du, wie oft ich höre, da muss er doch XY über Trainer.
Da muss er aber doch mal.
Das macht mich wahnsinnig, weil ich immer so denke, naja, nee, muss er nicht.
Ja, aber es gibt doch einen schlecht. Also es gibt doch, es ist doch nicht so, du kannst doch hier nicht alles verteidigen. So, du kannst doch nicht sagen hier, dass Trainer die Mannschaften so und so aufstellen, dass die werden sich schon dabei irgendwas gedacht haben. Aber manchmal denken sie sich dabei nichts und manchmal ist die Idee einfach
doof. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber es ist, wie gesagt, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es komplex ist und dass
ja,
meistens,
das also, weiß doch jeder.
Dass die Leute, die kritisieren, vielleicht auch doofe Ideen haben. So, die Leute sind viel zu unkritisch gegenüber ihrer eigenen Meinung. Die sind nicht, es ist überhaupt keine Vorsicht und überhaupt keine Kompromissbereitschaft da bei ganz vielen Leuten, wenn sie Kritik an Trainern vorbringen, sondern die haben ihre persönliche subjektive Sicht und bumm, die ist Fakt. So. Und das ist ein riesiges Problem, finde ich. Weil, also das
sind wir jetzt wieder bei einem viel zu weiten Thema.
Persönlichkeitsproblem von Menschen. Deshalb nervt es
ja,
mich
auch. Ist ja richtig, ist ja richtig.
Am besten wir kommen jetzt wieder zu Bayern.
Wo ich dir noch die Liebe stehe, was sagst du, Tim?
Am besten wir kommen jetzt wieder zum Thema Bayern zurück.
Ja. Wobei, um da jetzt Tims Wunsch nachzukommen und zum Bayern zurückzukommen, ich halt schon sagen würde, dass hier. Dass es Pech war, einerseits natürlich mit den Spielverläufen, gerade gegen Dortmund. Gegen Real würde ich es gar nicht so sehr sehen, weil ich da der Meinung bin, dass der Schiri beide Mannschaften schon verpfiffen hat, aber das ist ein anderes Thema. Tim lacht.
Ja, ich war doch nur
beide Mannschaften verpissen,
ja,
so eine geile Gesamtthese. So, das sollte man einfach zu jedem Spiel sagen.
Ja, ich glaube, Real hätte auch mit einem besseren Schiri da anders dann gespielt. Das wird ja gerne dann vergessen, dass halt es nicht nur Schiedsrichterentscheidungen gibt, sondern auch eine Schiedsrichterlinie. Und dass diese Schiedsrichterlinie eventuell das ein stabilitätsfokussierte Team, das vorne liegt, ganz abhängig, unabhängig von den Entscheidungen, mehr trifft als dann das andere Team. Aber alle gucken dann halt nur auf die Entscheidung. Aber egal, das ist jetzt ein ganz anderes Team. Aber was ich sagen wollte, ist, dass natürlich die Bayern-Saison nicht perfekt gelaufen ist, aber gut. Aber was halt mir doch schon auffällt, und da greife ich jetzt wieder auf den lange herliegenden Tim-Monolog zurück. Wir haben jetzt schon wieder so ein Team, das sich sehr stark über strategisch richtige Einbindung der Individualspieler, über auch Stabilität gewissermaßen, gute Grundabläufe definiert. Also es ist doch jetzt schon wieder so ein bisschen in diese Richtung des Trendes, den wir vorher schon bei Juventus Real Madrid angemerkt haben. Oder liege ich da falsch, Tim?
Ja, nee, ist schon so ein bisschen ähnlicher Fall, kann man sagen. Also es fügt sich so im Großen und Ganzen in die Gesamtrichtung so ein bisschen ein, von der Logik her. Aber ich möchte noch einmal quasi zurückgehen zu der Saisonbewertung, um das auch nochmal mit dem zu verbinden, was ihr eben ausdiskutiert habt. Im Grunde genommen kann man wahrscheinlich einfach festhalten, da war eine Mannschaft, die hatte ein bestimmtes Niveau. Das war, wenn man es in manchen Aspekten mit der Saison davor vergleicht, vielleicht nicht ganz so gut. Das war insgesamt halt gut, nicht herausragend. Das hatte in gewissen Phasen konnte sich nochmal auf ein sehr starkes Level steigern. Aber es waren halt gewisse Schwächen da, die man natürlich klar rausstreichen kann, ohne dass dadurch in irgendeiner Form man eine Schlussfolgerung rechtfertigen würde von wegen, ja, die waren jetzt katastrophal im Vergleich zu Pep oder sowas, sondern es war halt gut mit gewissen Schwächen und diese Schwächen haben halt dann auch verhindert, dass das Gesamtniveau so stark war, dass man sich klar von anderen Mannschaften hätte absetzen können, zum Beispiel. Und dadurch war dann halt, ist es halt dazu gekommen, dass man beispielsweise jetzt in diesem Duell mit Real man sich nicht unbedingt so eine ganz klare Überlegenheit erarbeiten konnte, sondern insgesamt so vielleicht auf ähnlichem Niveau war. Das ist natürlich auch erstmal gegen so einen Gegner, der Titelverteidiger ist, bla bla, ist das natürlich auch schon mal eine Leistung, die man erstmal quasi anerkennen muss und sagen muss, ja, das ist gut. Und im Großen und Ganzen waren die Spiele ja relativ knapp. Sieht man auch eigentlich sehr gut dadurch, dass es am Ende zu einer Verlängerung gekommen ist.
Ja, das beschreitet, glaube ich, keiner.
Genau. Und dann ist das halt immer so, dass halt in so einem Spiel, wenn man nicht klar überlegen ist, wenn man ungefähr auf gleicher Linie ist, dann entscheiden halt auch mal so einzelne Sachen. Also wie zum Beispiel Spielverläufe, aber auch so der Punkt mit dieser Müller-Einbindung. So. Ja. Man kann jetzt sagen, das war ein Fehler. Man kann sagen, man hat sich da was dabei gedacht. Im Endeffekt, der Effekt, unabhängig jetzt, wie man das moralisch bewertet oder wie man Ancelotti jetzt da quasi einschätzt, war das im Grunde genommen so, dass es eher einen Negativeffekt hat. So, und der hat halt die Mannschaft geschwächt. Genauso könnte man jetzt sagen, im Rückspiel waren das dann quasi einzelne Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber dann ist quasi dieses Ausscheiden vor allem ein Ergebnis von einzelnen Negativpunkten. Und es war eher so, dass vielleicht einzelne Einbindungen und Entscheidungen, die genau auf diese Spiele bezogen waren, den Ausschlag gegeben haben und weniger so eine Gesamtentwicklung, wo man jetzt ableiten könnte, ja, die Mannschaft ist nicht so gut oder das und das ist schlechter. Natürlich gibt es da gewisse Schwächen, aber man kann jetzt nicht sagen, die haben jetzt über die ganze Saison irgendwie da in einem bestimmten Bereich einen großen Makel gehabt und deswegen war es klar, dass sie dann rausgeflogen sind und deswegen sind sie nicht gut genug für ein Triple oder so. Es hätte also...
Wobei, ja, man sagen kann, dass sie über die Saison hinweg die Mannschaftsentwicklung nicht so gut war, dass sie in dem Spiel in der Lage gewesen wären, das so zu dominieren, dass solche Kleinigkeiten eben nicht entscheidend sind.
Ja, eben, also,
das ist ja der Punkt. Ja.
Das ist ja der Punkt.
Ja, genau. Ja, aber dann ist ja doch ein Gesamtentwicklungsding so. Also man kann aus der vielleicht muss man anfangen, einfach Niederlagen auch in verschiedene Kategorien zu packen. So einmal, du kannst als total überlegene Mannschaft unglücklich verlieren, du kannst als gleichwertige Mannschaft einfach verlieren, weil es ein 50-50 ist, oder du kannst halt einfach unterlegen sein. So, oder da kann es noch verschiedene Ausprägungen geben. Am Ende werden so in der Gesamtbetrachtung werden oft alle Niederlagen dann gleich bewertet, obwohl es komplett unterschiedliche Sachen sind, ob ich überlegen oder ob ich unterlegen verliere. Und Punkt.
Ich bin auch einfach dafür, dass man das Wort Triple mal verbietet. Weil das ist halt so eine Anspruchshaltung, die unfassbar ist, finde ich. Also das Wort allein schon so.
Ja, klar.
So, also wenn man es halt einfach ganz nüchtern betrachtet anhand dem, was passiert ist, drei unglückliche Spiele, die dann die Saison entschieden haben.
Oder was heißt unglücklich, also zumindest die Realspiele halt auf der Kippe so.
Ja, aber das ging Dortmund halt, war unglücklich.
Ja, klar. Das Problem ist halt, dass häufig dann daraus abgeleitet wird, dass quasi generell die Mannschaft einfach nicht stark genug war, dieses und jenes Ziel zu erreichen.
Ja.
Auch wenn die vom Niveau her das hätte schaffen können, aber eben nicht. Sie war eben nicht so stark, dass es sich eindeutig angedeutet hat. So. Und dann werden halt quasi solche einzelnen Niederlagen, die auch anders hätten laufen können, werden dann häufig so verallgemeinert.
Ja, gut, das haben wir jetzt aber auch alle schon gesagt. Wir sind uns, glaube ich, alle einig. Ja,
jetzt haben wir hier wieder so ein Öffentlichkeitsthema ein bisschen aufgemacht.
Ja. Vielleicht noch so ein allerletzter Gedanke zu dem Öffentlichkeitsthema ist, dass es in der öffentlichen Debatte extrem oft, also in letzter Zeit, vielleicht ist das schon immer so, vielleicht ist das auch ein bisschen den Umständen gerade geschuldet, dass die Maßstäbe einfach hochgetrieben wurden in den letzten 10 Jahren. Es gibt extrem oft den Fall, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, und es gibt nur selten den Fall, dass Erwartungen übertroffen werden. Und ab und zu mal den Fall, dass Erwartungen erfüllt werden. So, aber normalerweise, also wenn Erwartungen viel öfter untertroffen als übertroffen werden, dann sind die Erwartungen im Schnitt ja zu hoch.
Punkt. Ja, aber das liegt auch,
wenn man auf die Ergebnisse guckt.
Das liegt aber auch daran, dass im Endeffekt es mittlerweile 4, 5 Teams auf der Welt gibt, für die außer Champions League-Titel darunter alles eine, dass die eigentlich einen Champions League-Titel haben wollen. Ich sage jetzt mal nicht erwarten, aber wollen. Und dann darunter ist es weg, ist es nicht zufriedenstellend.
Genau. Na gut, da muss man aber halt, dann muss man ja nicht emotional werden. Also wenn von vornherein fest, dass nur eine von 5 Mannschaften glücklich wird, dann muss ich damit rechnen, dass ich das nicht bin. Natürlich im kompetitiven Sinne muss ich natürlich enttäuscht sein, aber in der Betrachtung, also in der Beurteilung von außen, muss mir halt klar sein, dass das normal ist. Dass ich kann ja nicht damit rechnen, dass Barca, Real und Bayern den Champions League-Titel gewinnen. Also kann ich auch dann auch nicht sagen, ja, die sind alle kacke, weil sie nicht alle den Champions League-Titel gewonnen haben. So, das war ja gar nicht möglich.
Das mag sein, aber ich glaube schon, dass es auch für die Mannschaft selber wichtig ist, dass sie nicht so denken.
Ja, ja klar, für die Mannschaft, wie gesagt, innerhalb der Mannschaft ist es nochmal was anderes, die haben die kompetitive Herangehensweise, aber in der externen Betrachtung jetzt von dem Unbeteiligten ist das schon ein bisschen sehr emotional und hysterisch, was da oft passiert, so. Hm. Wenn man eben bedenkt, dass es einfach nur einen Titel gibt für x Mannschaften. So.
Machen wir mal dieses Öffentlichkeits- und
also
dieses...
Also quasi für den Bayern-Fall jetzt dann eben dieses Phänomen, dass man jetzt sagt, Champions League raus, und deswegen ist dann häufig die Schlussfolgerung, ganze Saison kacke. So.
Genau.
Das ist halt Quatsch. Machen wir mal dieses Öffentlichkeits- und dieses Bayern-Thema jetzt zu. Vielleicht noch, Martin, 2, 3 Sätze zu Rasenballsport Leipzig. Einerseits natürlich die Bundesliga dieses Jahr, das muss man so klar gesagt haben, gerockt haben. Die man natürlich was zugetraut, aber bestimmt nicht in dieser Form, dass sie so schnell vorne mitspielen und dann auch lange Zeit sogar um den Titel mitspielen. Andererseits ist das aber jetzt auch wieder, wir haben immer noch das große Thema Fußball, Lage der Saison, ist jetzt auch gar nicht so revolutionär, das Spiel von Leipzig eigentlich.
Doch.
Findest du?
Das ist halt eine Revolution, die bereits stattgefunden hat, muss man sagen. Aber es ist eine Revolution, die hat jetzt halt nicht die Saison angefangen, also die hat wahrscheinlich mit Red Bull Salzburg hat die wahrscheinlich angefangen. Ich plane gerade einen Artikel, kann ich schon mal in der Grundthese ein bisschen anteasern, dass die ganz großen Dominanzen, die ganz herausragenden Entwicklungen im Fußball basierten alle darauf, dass eine Mannschaft besser in der Lage war, das Feld zu kontrollieren als die anderen. So. Also zum Beispiel Saki ist das Musterbeispiel. Davor haben alle Manndeckung gespielt. Das heißt, wenn du Manndeckung spielst, ist eigentlich der Raum auf dem Feld zu groß. Du kriegst ihn nicht unter Kontrolle richtig. Du hast immer zu viel Raum zu verteidigen. Und der hat dann angefangen, kompakt verschieben, positionsorientiert. Und damit hast du erstmal, selbst wenn man den Gegner komplett rausstreicht, du und dein Verhältnis zum Feld ist erstmal besser organisiert. Du hast erstmal das Feld besser im Griff. Das gleiche ist mit dem Positionsspiel von Guardiola. Der hat erstmal kriegen die Spieler erstmal mit Ball mehr Raum, weil sie sich die Räume auf dem Feld ein bisschen geschickter aufteilen. Und dieses RB-Pressing, was ja nicht nur bei Leipzig, sondern auch bei Salzburg, auch über alle Jugendmannschaften hinweg gespielt wird, hat eben die Eigenschaft, dass das Feld noch dichter kontrolliert wird. Ja, die kontrollieren das ganze Feld wie eine Saki-Mannschaft, aber machen es halt noch intensiver, kriegen noch mehr Spieler also machen die Abstände dann zwischen den Spielern dabei noch geringer. Das heißt, die machen sich den Raum, den der einzelne Spieler kontrollieren muss, noch kleiner. Und das konstant, ohne dass sie damit so richtig Lücken öffnen, weil sie das dann durch ihre Laufstärke ausgleichen. So, und das ist die Revolution. Das ist eine Revolution, dass man eben den bespielbaren Raum konzeptionell konstant über 90 Minuten noch stärker verknappt. So. Und das ist der große Vorteil, den Leipzig hat. Und auf das haben sie dann halt auch gut umgesetzt. Also Roger Schmidt hat das Gleiche probiert in Leverkusen, hat nicht geklappt, weil eben wahrscheinlich hatten wir im Winterpodcast schon die athletische, nee, Quatsch, nicht im Winterpodcast, ich hatte es in einem Artikel, von der Laufstärke, von der Athletik her hat es nicht mehr so gepasst, hatten zu viele Verletzungen einfach und die Grundfitness war dann nicht so, dass das konstant umsetzbar war. Vielleicht auch die Überzeugung in der Mannschaft, diese Spielweise durchzuziehen, war vielleicht nicht mehr so, weiß ich nicht. Irgendwas. Und dann halt bestimmte Kleinigkeiten im Aufbauspiel waren dann auch nicht so. Das kommt dann noch dazu. Also RB Leipzig hat dann diesen strategischen Grundvorteil gehabt, diesen philosophischen. Und darauf basierend haben sie halt noch, sie haben einen Forsberg, der super ist, einen Werner, der super ist, die auch gut in das System passen, einen Ilsanker, der dann da alles abrollen kann, einen Navigator natürlich, der ab und zu einfach mal durchlaufen kann durch den Gegner und einfach so ein Tor macht. Das sind natürlich Wahnsinnsvorteile. Und dann Spieler, die die restlichen Rollen stabil bekleiden können und das mit sehr viel, mit sehr viel Entschlossenheit machen. Und und so die Konstellation aus ein paar Top-Spielern, ein bisschen überlegene Philosophie und sehr gute Arbeit einfach insgesamt. Führt dann eben zu herausragenden Leistungen, wie ja Youth League-Titel von Red Bull Salzburg hatte ich auch schon angesprochen. Das ist ja das Gleiche am Ende.
Ja. Genau, das ist das zu RB Leipzig. Oder Tim, möchtest du noch was hinzufügen?
Nope.
Gut, dann sind wir damit auch durch. Und ich würde sagen, dann sind wir auch hier mit unserem Teil zum deutschen Fußball durch. Natürlich gibt es noch viele andere Teams in der Liga, aber ich kann es nochmal zum 10. Mal wiederholen. Es geht um die großen Entwicklungen, international auch. Und man hat schon das Gefühl, dass diese vier Teams in Deutschland diejenigen waren, die am meisten gebracht haben. Und man sieht es auch in der Tabelle. Glaube ich, der einfache Blick auf der Tabelle genügt, dann sieht man, dass da ein großer Abstand ist. Gibt natürlich viele andere Teams, aber wir haben ja auch einiges analysiert diese Saison auf spielverlagerung.de. Da kann man nochmal gerne gucken, was man zu den Teams möchte. Ich sage danke an Tim, danke an Martin für diesen schönen Podcast. Danke fürs Zuhören. Euch eine schöne Woche, eine schöne Restsaison. Auf Wiedersehen.